Sorry, dass ich mich noch nicht gemeldet habe. Hatte einfach keine Zeit. Würde ich total gern treffen, aber es ist so viel los gerade. Typische Nachrichten aus den Chats mit meinen Freunden. Keine Zeit zu haben, das ist für viele Menschen der Normalzustand. Theresa Bücker sagt, so müsste es nicht sein. Und vor allem, so sollte es nicht sein. Sie hat ein Buch geschrieben, Alle Zeit heißt es. Es war vergangenes Jahr für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert und hat den NDR Sachbuchpreis gewonnen. Über zentrale Thesen aus ihrem Buch spreche ich mit Theresa Bücker in dieser Folge des FAZ-Podcasts Beruf und Chance, wie Arbeit glücklich macht. Zum Beispiel tritt sie für eine 30-Stunden-Woche für alle ein und sieht Zeitsparmaßnahmen wie etwa eine Putzfrau kritisch.
Ich finde es gut, meinen Kindern das vorzuleben, dass Putzen und Hausarbeit machen dazugehört, dass man dafür nicht ausschließlich andere Menschen bezahlt.
Zumindest in den 80er Jahren wäre das ein ungewöhnlicher Satz für eine Feministin gewesen. Denn das ist Theresa Bücker. Sie ist eine der bekanntesten Feministinnen Deutschlands, war Chefredakteurin des Magazins Edition F und hat davor mal die SPD in ihrer Social-Media-Strategie beraten. Ich habe sie in Berlin getroffen. Mein Name ist Angelika Fey. Schön, dass Sie zuhören.
Hallo Frau Bücker, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön für die Einladung.
Frau Bücker, wie ist das bei Ihnen? Haben Sie zu wenig Zeit?
Ja, ich habe zu wenig Zeit, wie eigentlich die meisten Menschen, die innerhalb unserer jetzigen Gesellschaftsstrukturen arbeiten und leben, weil so wie wir unser Zusammenleben, Erwerbsarbeit, Care-Arbeit und alles andere organisieren, läuft es strukturell auf Zeitarmut hinaus. Und da kann ich mich nicht ausnehmen. Und man entkommt diesem Problem eben nicht durch individuelles Zeitmanagement, sondern man müsste an die größeren Hebel dran. Und wenn man berufstätig ist, ich bin selbstständig, ich habe Arbeitszeiten, die sehr unterschiedlich sind. Ich kümmere mich um zwei Kinder, die im Wechselmodell bei mir leben. Und das macht den Alltag schon sehr, sehr voll. Aber man sieht es genauso bei Berufstätigen, die keine Kinder und keine Care-Verantwortung haben, dass die auch über Zeitnot klagen. Also es ist gesellschaftlich sehr verbreitet und nicht so leicht auflösbar.
Und wofür haben Sie zu wenig Zeit?
Für viele unterschiedliche Dinge. Man kann bei Eltern und insbesondere bei Müttern sehen, dass sie direkt anfangen, bei Schlaf zu sparen. Das trifft auf mich sicherlich auch zu. Ich schlafe meistens so 6 Stunden pro Nacht und das reicht nicht. Ich hätte wirklich gerne mehr Zeit für Freundinnen und Freunde, was gerade in der Elternphase nicht so einfach ist, weil man muss die freien Abende miteinander abstimmen und gemeinsame freie Abende oder freie Tage finden. Und ich hätte auch gerne mehr Zeit für meine Kinder als nur die Nachmittage, wo die Kinder meistens schon eigentlich müde sind und ein bisschen quengelig und wir dann noch die Zeit bis zum Abendessen haben.
Sie haben gesagt, dass das eigentlich keine individuelle Frage ist, sondern eine gesellschaftliche. Aber also der Markt von diesen ganzen Selbstmanagement, Zeitmanagement, Ratgebern und dann auch in die Richtung Minimalismus, Entspannung, Entschleunigung, der ist ja voll. Also können Sie damit gar nichts anfangen?
Der Markt für diese Bücher oder auch für Artikel in Online-Medien, der ist genau deswegen so voll, weil wir eben in einer individualistischen Kultur leben, wo Menschen dazu gebracht werden oder das auch als Tipps an andere weitergeben, dass wir für all diese Dinge selbstverantwortlich sind und sie auch selbst lösen können. Wenn man es aber strukturell und systemisch betrachtet, und daher kam dann auch die Buchidee, dann kann man eigentlich relativ schnell erkennen, dass individuelles Zeitmanagement nirgendwo hinführt. Und ich bin darauf gestoßen, weil ich mich mit sehr vielen Menschen unterhalten habe, eben auch mit Menschen, von denen ich dachte, die haben ihr Leben auf jeden Fall top im Griff, die sind sehr erfolgreich und überall habe ich das Gleiche gehört. Und man kommt eigentlich relativ leicht zu dieser Erkenntnis, dass da strukturell etwas im Argen ist, wenn man einfach nur mal aufschreibt, wie viele Stunden wir eigentlich für welche Tätigkeiten brauchen würden und das versucht in 24 Stunden zu quetschen. Also wenn man das macht für einen normalen Tagesablauf, für berufstätige Menschen, die pendeln, die Kinder haben, die vielleicht auch noch selbst kochen möchten, dann kommt man auf eine Stundensumme, die keinen Schlaf mehr übrig lässt.
Mir ist das alles sehr nachvollziehbar für Menschen, die wirklich wenig Geld haben, die sich es nicht leisten können, zum Beispiel doppelt Teilzeit zu arbeiten, überhaupt Teilzeit zu arbeiten, die sich es nicht leisten können, einen Job ganz in der Nähe zu haben oder beziehungsweise eine Wohnung in der Nähe des Jobs, so muss man es ja formulieren, zu haben. Aber für Menschen in der Mittelschicht ist es da nicht doch teilweise selbst gemacht? Also, dass man einfach zu hohe Ansprüche hat, dass man denkt, man muss da alles mit reinquetschen, was dann natürlich auch ein gesellschaftliches Thema ist, weil natürlich die Gesellschaft diese Ansprüche an uns stellt, aber das wäre dann ja doch was, wo man bei sich selber ansetzen kann.
Man kann teilweise bei sich selber ansetzen, es geht aber schon auch ein Stück weiter. Also das, was Sie gerade beschrieben haben, dass Menschen mit geringen Einkommen noch mal stärker von Zeitarmut betroffen sind, das trifft auf jeden Fall zu, weil man beispielsweise sehen kann, dass die unteren Einkommensgruppen längere Wege zur Arbeit haben, weil sie eben stärker aus den Zentren verdrängt sind, weil sie weniger die Möglichkeit haben, in ihren Berufen im Homeoffice zu arbeiten. Das heißt, da sehen wir auf jeden Fall längere Pendelwege und einen höheren Stress. Und wenn man dann gerade in die akademisch geprägten Milieus reinguckt, da ist großer Spielraum für Veränderung. Und das war auch die Frage, die ich mir gestellt hatte oder die Beobachtung, die ich gemacht habe, dass wir eigentlich Bevölkerungsgruppen haben, die könnten jetzt schon sehr viel ändern in ihrem Umgang mit Zeit und sie tun es nicht. Und das fand ich interessant, da hinzuschauen, warum sie es nicht tun. Das hat unter anderem damit zu tun, dass wir eine sehr starke Verknüpfung von Erwerbsarbeit und Identität haben. Das ist in der Tendenz bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Und deswegen sehen wir auch unterschiedliche Arbeitsmodelle entlang des Geschlechts. Wenn man sich Erwerbskonstellationen in heterosexuellen Paaren anschaut, dann haben wir in den letzten Jahren auf Seiten der Männer oder Väter so gut wie keine Veränderung gehabt. Die Vollzeitquoten, die bleiben gleich hoch, die Männer gehen nicht in Teilzeit. Und bei Frauen sieht man eher eine Ausdifferenzierung der Teilzeit, leichte Zuwächse bei der Vollzeit und immer umfangreichere Teilzeitstellen. Da ist eine höhere Flexibilität. Aber das eigentlich kluge Modell, nämlich doppelte Teilzeit, das sucht man nach wie vor mit der Lupe. Es scheint offenbar sehr schwierig zu sein, für Familien zu sagen, wir arbeiten beide 30 Stunden und teilen uns die Arbeit zu Hause gleichberechtigt auf. Und da muss man auf der einen Seite eine gesellschaftliche Diskussion führen, warum das so schwierig ist, mit Unternehmen sprechen und fragen, warum verändert sich bei euch so wenig, warum kleben die Männer so an ihrer Vollzeit. Man kann aber auch politisch ein wenig was bewegen. Das hat man sehr stark an der Einführung des Elterngeldes gesehen, dass das der große Impuls war, dass Väter überhaupt mal nach der Geburt Erziehungszeiten genommen haben. Und auf dieser Seite von der Familienpolitik könnte man schon auch noch mal Anreize schaffen, dass Paare eben häufiger die doppelte Teilzeit wählen.
Auf diesen Aspekt, wer geht in Teilzeit und warum und was könnte vielleicht die Politik noch machen, würde ich gern gleich noch eingehen. Ich habe mich ein bisschen festgebissen an dieser Frage, was kann man denn persönlich machen? Ich möchte das nicht total individualisieren, auch das sind gesellschaftliche Fragen, was sind Ansprüche an uns? Aber das wäre ja eben etwas, wo man sofort und leicht quasi eingreifen kann. Die Frage ist, warum macht man es nicht? Zum Beispiel jetzt nur mal Urlaub. Ja, warum ist der Anspruch da, dass man immer wegfahren muss, was ein Riesenorganisationsaufwand ist im Vorfeld? Man muss ein Urlaubsziel aussuchen, man muss eine Unterkunft finden, man muss die Reise dahin planen, man muss Dinge dafür einkaufen. Ich meine, man könnte ja auch einfach mal zu Hause bleiben. Warum macht man sowas nicht? Also sind nicht die Ansprüche, die wir an uns selber haben, dann doch etwas, wo man leicht Entlastung schaffen könnte?
Wir haben sehr, sehr hohe Ansprüche und sie wachsen mit der Zeit immer weiter. Man kann tatsächlich bei der Arbeitszeit und bei materiellen Ansprüchen eine Art Cycle sehen. Also wir arbeiten sehr, sehr viel, überanstrengen uns teilweise in den Berufen und belohnen uns dann mit materiellen Dingen wie teuren Anschaffungen oder sehr aufwendig geplanten teuren Urlauben, um dann wieder in den Job zurückzugehen, der uns wieder in diese Überforderung bringt, die neue Wünsche oder eine neue Belohnung nach sich zieht. Da kann man auf jeden Fall ansetzen und sich fragen, sowohl einzeln, auch wenn man in einer Paarbeziehung lebt, brauchen wir diese ganzen materiellen Dinge eigentlich? Ist das ein Lebensziel, unbedingt ein Haus zu bauen? Mhm. Oder arbeiten wir einfach ein bisschen weniger und bleiben dauerhaft in der Wohnung, weil es uns damit besser geht? Da kann man sich auf jeden Fall fragen, was hat das mit den eigenen Ansprüchen zu tun? Aber als Menschen leben wir natürlich alle in einer Gesellschaft, wo bestimmte soziale Normen gelten und wirken, und es ist gar nicht so leicht, sich wiederum da individuell rauszuziehen und zu sagen, ich mache das anders. Also diese Verhaltensänderungen, die sind in der Regel eingebettet in soziale Beziehungen, wo Menschen es ähnlich machen. Das heißt, es braucht schon eine größere Gruppe, die das Verhalten ändert. So wie wir es jetzt sehen in der Diskussion über Arbeitszeit, was vielleicht eher von den jüngeren Generationen kommt, die sagen, wir möchten nur noch 4 Tage die Woche arbeiten oder 30 Stunden die Woche und schrauben dann auch den eigenen Lebensstandard ein bisschen runter und man bleibt länger in einer WG wohnen oder verzichtet darauf, ein eigenes Auto zu haben.
Das hat ja auch viel mit dem Selbstbild zu tun, wie sehr man sein eigenes Selbstbild an den beruflichen Erfolg oder ja auch nur an das Arbeitsvolumen knüpft. Und da fand ich ganz interessant, dass Sie selber da offensichtlich auch einen Prozess durchlaufen haben. In Ihrem Buch schildern Sie ein Beispiel, wo Sie beim ersten Elternabend Ihrer Tochter waren. Und ja, würden Sie das einmal kurz erklären?
Das ist auch ein Reflexionsprozess, den ich durchlaufen habe, weil ich habe meine eigene Identität auch stark an meine Berufstätigkeit geknüpft. Zum einen habe ich das gemerkt in meiner ersten Elternzeit, wo ich eigentlich unglücklich war und es nicht genau festmachen konnte, woran das lag. Ich bin wirklich in so eine Art Loch gefallen, obwohl ich mich sehr über mein Kind gefreut habe und dass die Zeit eigentlich auch schön war. Und ich habe im Nachhinein erst gemerkt, dass es viel damit zu tun hatte, dass ich mich in der Zeit nicht definieren konnte, dass mir das Muttersein in der Elternzeit zu wenig war und all das, was ich vorher in der Berufswelt bekommen habe, an Wertschätzung oder auch an wie sehe ich mich eigentlich selbst, dass ich das in meinem Privatleben in der Zeit zu Hause mit Kind eben nicht so gut konnte und dementsprechend meine Identität nicht breit genug aufgestellt habe. Und bei dem Elternabend meiner Tochter, den ich im Buch beschrieben habe, da war es nämlich so, da hatte ich gerade meine Festanstellung gekündigt und habe erst mal ein paar Wochen lang mir eine Auszeit gegönnt, nichts gemacht. Dann bin ich schwanger geworden mit meinem zweiten Kind und habe da auch wieder gemerkt, als wir uns vorgestellt haben in der Runde, dass es mich auf eine Art verletzlich gemacht hat, nicht sagen zu können, was ich gerade beruflich mache. Also ich hätte das natürlich vorgeben können und einfach sagen können, ich bin Journalistin, aber ich habe vorher als Chefredakteurin gearbeitet, was nochmal ein Level darüber war. Und das hat mich schon auch nachdenklich gemacht, diese starke Identifikation über den Beruf, dass wir uns oft so vorstellen, dass wir Menschen, wenn wir sie neu kennenlernen, oft nach dem Beruf fragen und damit Stereotype auch verbinden und denken, wir können die Person einordnen, wenn wir wissen, was sie studiert hat oder was sie beruflich gerade macht. Und darüber auch das Interesse an anderen Menschen vielleicht viel, viel zu kurz greift.
Könnte man das jetzt nicht auch alles böse auslegen und sagen, der Feminismus hat verloren, da sitzt eine Feministin, eine der bekanntesten Feministinnen Deutschlands und sagt, Frauen sollten sich doch auch breiter aufstellen, sich auch über Muttersein identifizieren und so weiter. Also ich weiß nicht, stellen Sie sich das mal in den 80er Jahren vor, wären Sie vielleicht auch für angegriffen worden?
Also da ist das Interessante an den Gleichberechtigungsdiskursen, die ich an der Stelle auch kritisiere, dass wir, was als emanzipiertes und freies Leben für Frauen gilt, ganz stark an der typisch männlichen Erwerbsbiografie orientiert haben. Also natürlich ist es wichtig und toll, dass Frauen heute auch Berufe und Karrieren haben und ihren Talenten folgen. Aber wenn wir es nur genauso machen, wie Männer es schon immer gemacht haben, dann ist es ja auch kein wirklich eigenständiger Entwurf vom Leben. Und das kann man auf jeden Fall kritisieren. Also haben wir im Zuge der Frauenbewegung, der feministischen Diskurse wirklich eigene Vorstellungen vom Leben entwickelt und wie wir auch Zeit aufteilen möchten, was wir alles in einer Gesellschaft bewegen wollen. Weil das geht ja nicht ausschließlich über Berufe, sondern ist mehr. Und wenn man noch einmal für sich persönlich guckt, worauf baue ich meine Identität, was ist wichtig im Leben, dann ist es wirklich gut und sinnvoll zu schauen, dass man unterschiedliche Schwerpunkte hat, aus denen man Sinn zieht, in denen man Wertschätzung erlebt, weil es dann beim Übergang in die Rente zu einer Krise führen kann, wenn das alles wegbricht. Und das ist auch ganz gut erforscht. Und da sehen wir eben gerade, dass in der Tendenz Männer eher in Krisen geraten, wenn sie in Rente gehen, weil die ganzen beruflichen Kontakte wegbrechen und was ihnen Selbstwert gegeben hat, und Frauen im Schnitt schon ein wenig breiter aufgestellt sind, weil sie Familie stärker gelebt haben, weil sie die sozialen Netze neben Familie und Beruf oft stärker pflegen als Männer und dann mehr Freundschaften haben, wenn sie in Rente gehen, und deshalb ein bisschen besser in den Ruhestand kommen. Deswegen wäre es sehr sinnvoll, vor allem für Männer, ein bisschen den Frauen nachzueifern, sich da zu emanzipieren und schon vor dem Ruhestand mehr zu leben als nur den Beruf.
Ich habe jetzt noch mal eine persönliche Frage auf Sie bezogen, Ihre Wahrnehmung von Zeit. Sie haben ja jetzt, ich nehme an, auch länger an dem Buch recherchiert. Sie hatten davor schon die Idee, das Buch zu schreiben. Also über Zeit als Thema denken Sie sicher schon eine Weile nach. Und mich würde interessieren, was sich für Sie verändert hat. Und sei es nur, dass Sie alle Zeitmanagement-Bücher rausgeworfen haben, wohnen in einer kleineren Wohnung, ich weiß es nicht. Also das würde mich interessieren, wie da dieser Prozess ist. Einmal von ganz konkreten kleinen Veränderungen, wie, ich weiß es nicht, das Handy in bestimmten Zeiten nicht anmachen. Oder eben ja, politischer auf Themen schauen.
Ja, ich werde oft gefragt, ob ich durch die Recherche in meinem eigenen Leben was geändert habe. Und ich würde immer so gerne sagen, dass ich das getan habe. Aber es ist sehr schwierig, in den bestehenden Strukturen es überhaupt zu tun. Weil wie lange beispielsweise die Kita meines jüngeren Kindes geöffnet hat oder wie viel Betreuung da wegfällt aufgrund des Fachkräftemangels, das kann ich sehr schwer steuern. Gleichzeitig muss ich ja auch für ein Einkommen sorgen, sodass wir unsere Miete weiter bezahlen können. In Berlin in eine kleinere Wohnung zu ziehen, ist eigentlich im aktuellen Wohnungsmarkt auch nicht möglich, auch wenn man es wollte. Und das heißt, ich habe ein stärkeres Bewusstsein dafür wahrscheinlich entwickelt, dass ich gerne anders leben wollen würde, dass es möglich ist, dass viele Menschen es wollen. Also ich habe in den letzten 1,5 Jahren sehr viele Lesungen und Vorträge gemacht und sehr viel mit Menschen darüber gesprochen. Und ich nehme das in allen Altersgruppen wahr, dass es eine große Sehnsucht oder wirklich auch konkrete Nöte gibt, das Leben zeitlich anders zu gestalten, dass diese Ungerechtigkeit gerade entlang der geschlechtsspezifischen Aufgabenzuweisung sehr stark wahrgenommen wird, da auch wirklich Erwartungen an Politik sind, das zu ändern. Was ich persönlich noch geändert habe, ist schon, dass ich meine Freizeit bewusster gestalte, mir da auch durchaus Freizeit gönne, die ich mir vorher vielleicht nicht gewährt hätte. Also ich nehme mir häufiger mal einen halben Tag raus, um alleine was zu machen. Das geht natürlich jetzt auch in der Selbstständigkeit. Also ich habe durch die Selbstständigkeit neue Freiheiten gewonnen und lebe seitdem auch gesünder, würde ich sagen, als in der Festanstellung, und kann eben ja bewusster darauf schauen, wenn ich mal eine Pause brauche. Und das erlebe ich als Vorteil. Das hat aber weniger mit dem Buch zu tun, als dass die Strukturen in meiner Festanstellung einfach sehr viel starrer waren. Und den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, das ist ja nichts, was für alle Menschen machbar ist. Das ist ja kein praktikabler Tipp, Leuten zu sagen, mach dich selbstständig, dann kannst du vielleicht vormittags auch mal in den Wald gehen. Weil die meisten Menschen arbeiten nun mal in Festanstellungen, sind an Orte gebunden, an denen sie ihre Arbeit machen müssen. Deswegen müsste man aus einer gesamtgesellschaftlichen Perspektive einfach schauen, dass alle gute Arbeitsbedingungen haben, bei denen auch genug freie Zeit für Erholung übrig bleibt.
Sie sagen jetzt, dass Sie bei Ihren Lesungen den Eindruck haben, da ist eine große Unzufriedenheit bei vielen Menschen, auch politisch. Wenn ich mich so umschaue, habe ich vor allen Dingen den Eindruck, ja, die Leute leiden total unter ihrer Zeitarmut, sind aber doch noch sehr in dem Vanlife, Aussteiger, Fantasien oder Minimalismus, Sachen reduzieren oder Vipassana, Meditationskurs, Themen irgendwie verhaftet. Das finde ich ganz interessant, dass ich glaube, dass das Thema Zeitarmut, Überforderung, Burnout ist super gesellschaftlich präsent. Aber dass Leute es so politisch deuten, natürlich sind die Leute, die zu ihren Lesungen kommen, eine bestimmte Gruppe. Aber ich nehme es gesellschaftlich so wahr, dass viele Leute doch noch dabei eher bei den Selbsthilferatgebern sind.
Ja, das ist auch so. Also die Leute treffe ich tatsächlich auch auf meinen Lesungen. Und da hätte ich gedacht, dass insbesondere Frauen, die sich vielleicht ohnehin schon für Gleichberechtigungsthemen interessieren, auch schon mehr Wissen mitbringen. Weil ich bekomme wirklich oft bei Lesungen gesagt, dass Leserinnen mir sagen, ich habe durch das Buch das erste Mal verstanden, dass ich nicht alleine damit bin. Mhm. Und das hätte ich so nicht erwartet, dass das immer noch eine neue Erkenntnis ist, sondern ich hätte gedacht, dass mehr Menschen wissen, dass es ganz vielen genauso geht wie ihnen und dass man deswegen auch nur strukturell dagegen vorkommt. Aber viele Menschen suchen einfach den Fehler bei sich und denken in der Beobachtung von anderen. Und da spielt sicherlich eine Rolle, wie Menschen sich über Social Media inszenieren, was wir im medialen Umfeld wahrnehmen, dass Menschen sehr oft denken, andere machen es klüger als ich, managen ihre Zeit besser, haben irgendwelche Tricks und ich mache etwas falsch. Und ja, das hat mich wirklich überrascht und ich würde wirklich hoffen, dass mehr Menschen schneller erkennen, dass es nicht an ihnen liegt und dass sehr viele genau die gleichen Probleme haben, aber es auch nach außen kaschieren. Weil wir selbst im engeren sozialen Umfeld oft nicht zugeben wollen, dass wir strugglen und dass es uns nicht gut geht oder dann teilweise eben auch nicht gesagt wird, dass man eine Putzkraft hat, die die Wohnung macht und man das nicht alleine macht und man darüber vielleicht Entlastung erfährt.
Ja, es ist ja fast schon. Also Leute in eine unaufgeräumte Wohnung zu lassen, ja, ist auf jeden Fall mutig.
Aber da kommt dann wieder ins Spiel, was kann man eigentlich selber ändern und was hat das mit unseren gehobenen Ansprüchen zu tun? Denn wenn man darauf schaut, wie Wohnungen sich in den letzten Jahren verändert haben, dann kann man sehen, dass der Trend wieder zur Wohnküche geht, zur offenen Küche. Und da kommen Leute dann natürlich auch sofort rein. Das heißt, ich muss diese offene Wohnküche sehr viel sauberer halten, sehr viel mehr aufräumen. Deswegen sage ich scherzhaft oft als Tipp, eine kleine Wohnung mit so einer kleinen gequetschten Küche, wo man die Tür einfach zumachen kann, die ist super. Da guckt dann niemand rein und das spart ganz viel Aufräumen, wenn Besuch kommt.
Sie haben jetzt gerade schon die Putzfrau erwähnt. Das ist ja eben was, womit man als Mittelschichtsmensch sich dann doch noch mal kurz ein bisschen mehr Zeit erkaufen kann. Ich habe gelesen, dass Sie selbst keine Putzfrau haben. Weshalb nicht?
Also zum einen bin ich ja alleinerziehend und achte natürlich aufs Geld und ich kann theoretisch meine eigene Wohnung putzen und mache das dann auch. Ich finde es gut, meinen Kindern das vorzuleben, dass Putzen und Hausarbeit machen dazugehört, dass man dafür nicht ausschließlich andere Menschen bezahlt. Und so wie wir gerade persönliche Dienstleistungen im Bereich privater Haushalte, aber auch in anderen Bereichen organisieren und bezahlen, schreibt es Ungerechtigkeiten fort. Und wenn ich aus einer feministischen Perspektive darauf gucke, dann ist ein feministisches Ziel ja im Kern für alle Frauen und alle Menschen Gleichberechtigung zu schaffen. In dem Moment, wo ich Hausarbeit schlecht bezahlt abgebe, unangemeldet, geht das natürlich nicht. Das ist das große Problem im Bereich der privaten Putzkräfte, dass man für Deutschland davon ausgeht, dass etwa 90% der Menschen, die da arbeiten, unangemeldet arbeiten. Das heißt, die haben keinerlei Arbeitsschutz, keinen bezahlten Urlaub, tun nichts für ihre Rente. Und das schafft an der Stelle einfach nicht mehr Gerechtigkeit. Und es wird oft schön geredet mit, ja, ich schaffe ja überhaupt einen Arbeitsplatz und ermögliche den Menschen, Geld zu verdienen. Aber wenn man Gleichberechtigung ernst nimmt, gute Arbeitsbedingungen ernst nimmt, dann muss es auch für den Bereich der Hausarbeit darum gehen, da gute Arbeitsverhältnisse zu schaffen, die keine Ausbeutung bedeuten, die den Menschen ermöglichen, eben auch dauerhaft ihr Leben hier gut aufzubauen. Und die auch ihre Arbeitszeiten mitdenken, weil für Menschen, die als Putzkräfte arbeiten, ist es ja in der Regel so, dass die zu Hause keine eigene Putzkraft haben. Das heißt, die putzen Wohnungen von anderen Leuten Und die Hausarbeit wartet in ihrem Zuhause aber auch noch auf sie. Das heißt, die haben wahrscheinlich 12, 14 Stundentage und sind auch wiederum stärker von Zeitarmut betroffen.
Was wäre denn eine faire Bezahlung einer Putzkraft, die in einer Privatwohnung von Akademikern arbeitet?
Da gibt es unterschiedliche Modelle, mit denen man an die Berechnung eines Stundenlohns da rangehen kann. Das einfachste wäre jetzt zu sagen, man zahlt Mindestlohn. Da hat man sich ja schon gesetzlich drauf verständigt. Dann kann man natürlich auch sagen, von sich ausgehend persönlich. Ich bezahle ja eine Putzkraft in meinem Haushalt, um diese Stunde oder die zwei Stunden Zeit zu haben, um entweder noch mehr zu arbeiten oder Freizeit zu haben. Das heißt, im Prinzip ermöglicht die Putzkraft mir, mehr zu arbeiten und ermöglicht mir meinen Stundenlohn. Das heißt, ich könnte den eigenen Stundenlohn anlegen und der Person auszahlen. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo viele Menschen merken würden, irgendwie lohnt sich das nicht, wenn ich die Zeit dieser Person wirklich wertschätze. Aber da kann man sich ja mal fragen, warum ist meine eigene Zeit eigentlich so viel mehr wert als die Zeit dieser Person? Es gibt ein Papier vom Deutschen Gewerkschaftsbund, der mal ausgerechnet hat, wie eine Stunde eigentlich bezahlt werden sollte im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen, damit sie als gute Arbeit gilt. Das Papier ist von 2020 oder 2021. Da lag der Bruttostundenlohn bei 30 Euro. Das ist natürlich etwas, das zahlen die meisten Menschen in Privathaushalten nicht. Das wäre dann aber ein guter Lohn aus Sicht des DGB. Und man muss dann ja auch wiederum darauf schauen, welche Menschen arbeiten eigentlich in diesen Putzstellen. Es sind häufig Frauen, eben auch häufig Frauen, die noch eine eigene Familie haben, die vielleicht auch gar nicht 40 Stunden pro Woche arbeiten können, weil sie die Kinder auch aus der Kita holen müssen. Und wenn man dann noch mal schauen würde, was kann man eigentlich in 30 Wochenstunden verdienen und können diese Frauen davon Miete, Essen und Freizeitbeschäftigung für ihre Kinder und Familie bezahlen, das treibt den Stundenlohn dann auch in die Höhe. Aber im Prinzip müssten wir so darüber nachdenken, wie Arbeit in Privathaushalten fair bezahlt wird.
Also da höre ich raus, prinzipiell, wenn man jetzt sagt, in manchen Berufen ist es wirklich eigentlich nicht mehr möglich, die Putzarbeit selber zu machen. Wenn man an eine Politikerin denkt oder eine wirklich Führungskraft in einem Spitzenunternehmen, eine erfolgreiche Wissenschaftlerin, die Arbeitszeiten hat, die einfach sehr lang sind. Das wäre für sie dann theoretisch denkbar, dass die eine Putzkraft hat, aber die müsste dann halt wirklich auch gut bezahlt werden, richtig gut bezahlt werden?
Also gerade für Wissensberufe würde ich widersprechen. Also die Arbeitszeiten von PolitikerInnen, die sind völlig, völlig entgrenzt, das ist auch nicht gut. Aber wenn ich jetzt an WissenschaftlerInnen denke oder Menschen in Managementberufen, da wissen wir aus der Forschung eigentlich recht gut, dass Kopfarbeit pro Tag nicht länger als 6 Stunden gemacht werden kann, weil dann hört der Kopf, dann hört das Gehirn wirklich auf, gut zu funktionieren, ist nicht mehr kreativ, ist fehleranfälliger. Das heißt eigentlich gerade die Wissensberufe haben sehr viel Zeit, um Hausarbeit zu machen.
Aber und, die hängen in den Meetings.
Die hängen in den ineffizienten Meetings, von denen man sich ja auch erhofft, dass beispielsweise die Einführung der 4-Tage-Woche Arbeit auch besser organisieren könnte, dass wir mal auf diese Meetingkultur gucken, die uns in Meetings festbindet, in denen wir eigentlich überhaupt keine Aufgabe haben und uns langweilen. Aber gerade wenn man sehr viel mit dem Kopf arbeitet, könnte man Hausarbeit eigentlich dem Bereich der aktiven Erholung zurechnen und sagen, sich mal eine Stunde rausnehmen und den Boden wischen, macht vielleicht auch wieder Kapazitäten frei, um auf die nächste gute Idee zu kommen. Wer wirklich Unterstützung im Haushalt braucht, und das ist für uns in Deutschland für die kommenden Jahre wirklich eine wichtige Frage, sind hochaltrige Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen, die noch zu Hause selbstständig leben wollen, aber gewisse Haushaltstätigkeiten einfach nicht mehr machen können. Und es ist aktuell so, dass der Markt für private Haushaltshilfen in Deutschland eigentlich ausgeschöpft ist. Also ältere Menschen, die jetzt Unterstützung im Haushalt suchen, die haben es schon schwer, Unterstützung zu finden. Und aus der Perspektive von sozialer Gerechtigkeit müssten wir dann schauen, wer braucht wirklich Unterstützung im Haushalt. Und das wären aus meiner Sicht wirklich die Menschen, die es körperlich nicht mehr können, die vielleicht sehr viele Kinder haben oder auch Kinder, die gepflegt werden müssen, die wirklich am Rande ihrer Kräfte sind. Aber die hochbezahlten Manager, die nur, weil sie es nicht anders organisieren, 60 Stunden pro Woche im Büro sind, die können eigentlich selbst putzen, wenn dann in der aktuellen Situation keine Putzkraft mehr für sie übrig bleibt.
Sie haben Kinderbetreuung schon angesprochen als Thema. Das ist natürlich, wenn Kinderbetreuung unzuverlässig ist, man gar nicht an einen Betreuungsplatz kommt oder der super teuer ist, ist ein Riesenthema, keine Frage. Aber ist dieses Problem bei Akademikereltern nicht teilweise auch ein bisschen, naja, hausgemacht? Also ist es nicht, war es nicht früher so, dass die Großfamilie die Kinder aufgezogen hat, die Großeltern, die Cousinen, und indem man als Akademiker meistens nicht mehr im Heimatort wohnt, man einfach dieses Netz nicht mehr hat, dass, also ich glaube, ganz ohne Kinderbetreuung würde es heute gar nicht mehr gehen, weil natürlich auch Großeltern arbeiten und Cousinen in die Schule gehen, aber dass wir das wegnehmen, was Jahrhunderte, Jahrtausende Kinder großgezogen hat, nämlich eben die Großfamilie, dass es dann kein Wunder ist, dass wir ein Kinderbetreuungsproblem haben, ist ja vielleicht auch selbst gemacht. Also man ist ja die eigene Entscheidung vielleicht auch, dass man sagt, ich will hier Karriere machen, ich will wegziehen vom Heimatort.
Ja, Jutta Almendinger hat das in der Pandemie so schön mit dem Begriff soziale Innovation beschrieben. Das ist das, was wir jetzt und in den kommenden Jahren noch sehr viel stärker auch im Bereich der Kinderbetreuung brauchen werden. Uns darüber Gedanken zu machen, wie können wir Kinderbetreuung eigentlich sinnvoll auch wieder in das soziale Umfeld integrieren und uns wechselseitig unterstützen. Weil dass es nur über Kitas und Nachmittagsbetreuung an Schulen läuft, das ist gerade sehr wackelig. Das wird jetzt mit dem Fachkräftemangel und dem wachsenden Bedarf an Betreuung noch mal sehr viel schwieriger werden. Und es funktioniert ja auch schon in unterschiedlichen Gruppen besser oder schlechter als in anderen. Also wenn ich jetzt auf Alleinerziehende schaue, die sehr viel stärker darauf angewiesen sind, sich Unterstützung zu organisieren, weil es gar nicht anders gehen würde. Da funktionieren die Betreuungsnetzwerke aus anderen Müttern und Eltern, die die Kinder mitnehmen, mit abholen, oft sehr viel besser, weil es aus der Not heraus passiert und weil es nicht anders gehen würde. Und zusammenlebende Eltern sind da etwas träger, sich auf die Art und Weise zu unterstützen. Und das kann man auf jeden Fall machen. Und es hängt teilweise
auch. Also Sie meinen, dass man sich ein alternatives Netz quasi schafft, dass wenn man sagt, okay, ich musste jetzt für meinen Beruf aus meinem Heimatort wegziehen, oder manche Menschen möchten ja auch gar nicht mehr mit ihrer Herkunftsfamilie etwas zu tun haben oder enger zu tun haben aus vermutlich guten Gründen, dass man dann sagt, in diesem Fall muss man lernen, sich ein alternatives Netzwerk zu schaffen?
Das ist einer der besten Tipps, den man sich zu Herzen nehmen sollte, bevor man Kinder bekommt, dass man so ein Netz hat oder anfängt, es bewusst aufzubauen. Also was Sie angesprochen hatten mit, wir wohnen nicht mehr bei unseren Herkunftsfamilien, das hat ja auch mit der Art und Weise, wie wir heute auf Berufstätigkeit blicken, zu tun. Junge Menschen sollen möglichst mobil sein, in andere Städte gehen, ins Ausland gehen und merken dann, wenn sie eigene Familie gründen, dass es vielleicht doch nicht so klug war, weit entfernt von den eigenen Eltern zu leben. Teilweise sieht man auch, dass Menschen eben doch wieder in ihre Geburtsorte zurückziehen, um in der Nähe der Großeltern zu sein. Und diese alternativen Netzwerke, die kann man auch bewusst aufbauen. Das ist natürlich komplexer. Also wenn ich jetzt an eine Großstadt wie Berlin denke, dann ist es oft so, dass soziale Netzwerke ja auch gar nicht mehr in einem Kiez leben, weil es schwierig ist, eben im gleichen Stadtviertel zu wohnen und da einen Wohnungsmarkt, einen Mietmarkt zu haben, der das erlaubt, dass Menschen in der Nähe bleiben. Und dann eben auch mal zu überlegen, wie können Kinder sich eigentlich selbstständig durch die Stadt bewegen. Also wenn man schaut unter dem Stichwort Zeitpolitik, wo kann man gut ansetzen, dann gibt es den Begriff der lokalen Zeitpolitik. Der bezieht sich gerade auf Stadtplanung. Und das bedeutet dann, dass beispielsweise die Wege zu Kitas und Schulen für Eltern sehr kurz sind, dass alles im Umfeld organisiert werden kann. Es bedeutet aber auch, dass Kinder sich möglichst früh selbstständig durch die Stadt bewegen können, was sie oftmals in kleinen Orten können, wo Kinder teilweise schon selbstständig zum Kindergarten laufen und erst recht dann in der Grundschule mit dem Fahrrad zur Schule fahren können, was in Großstädten teilweise nicht möglich ist, weil die Verkehrssicherheit nicht gegeben ist. Das heißt, Verkehrssicherheit für Kinder ist eine zeitliche Entlastung für Eltern, wäre also auch aus Sicht der Wirtschaft eigentlich ganz gut. Also ist keine Bullabü-Spinnerei, wie man es in Berlin manchmal ganz gerne sagt, sondern würde theoretisch auch dem Fachkräftemangel entgegenwirken, weil Eltern dann mehr Zeit haben, wenn die Kinder selbstständig sind.
Eine Ihrer Positionen ist, dass Sie sagen, ohne ein Ende der 40-Stunden-Woche werden wir keine Gerechtigkeit für alle bekommen. Könnten Sie das näher erklären?
Die 40-Stunden-Woche, das ist ein Arbeitsmodell, das überwiegend möglich ist für Menschen, die in ihrem Alltag keine anderen Aufgaben übernehmen. Das heißt, die übernehmen wenig bis keine Care-Aufgaben, nicht für Kinder, nicht für Angehörige. Die sind aber auch nicht in ihrem sozialen Umfeld engagiert, ehrenamtlich oder politisch. Also da fallen viele Lebensbereiche weg und wir haben einen starken Fokus auf die Erwerbsarbeit. Als Gesellschaft sind wir aber natürlich mehr. Wir sind ganz stark aufs Ehrenamt angewiesen. Wir sind auf politisches Engagement in Parteien angewiesen, sonst funktioniert unsere Demokratie nicht. Und das müssen ja Menschen machen. Und insbesondere die Care-Aufgaben, das heißt das Großziehen und Betreuen von Kindern, als auch die Angehörigenpflege, die sind aus unserer Gesellschaft nicht wegzudenken. Die müssen übernommen werden. Das heißt, man muss es mit der Organisation von Erwerbsarbeit zusammendenken. Und wenn ein politisches Ziel ist, dass wir eine gleichberechtigte Gesellschaft machen, dann müssen diese Care-Aufgaben auch möglichst gleichberechtigt aufgeteilt werden. Und wir sind gerade in Deutschland im demografischen Wandel. Und was das wirklich bedeutet, das fehlt aktuell in der politischen Diskussion komplett. Also wir haben zum einen die Kita-Krise und über 400.000 fehlende Betreuungsplätze. Das ist schon so ein bisschen in der Diskussion angekommen. Aber der viel größere Bereich, der in Deutschland potenziell den Fachkräftemangel noch mal verschärfen wird, das ist die Pflegekrise, weil wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich mehrere Millionen mehr Menschen haben werden, die auf pflegerische Unterstützung angewiesen sind. Da hilft uns auch wenig, dass wir bei besserer Gesundheit älter werden, weil wenn man irgendwann 90, 95 ist, dann brauchen die meisten Menschen doch Unterstützung. Und mein Eindruck ist, dass wir da in der öffentlichen Diskussion gerade ein Zerrbild haben, wo viele Menschen denken, dass hochaltrige Menschen überwiegend in Heimen betreut werden. Das ist aber nicht so. In Deutschland ist es aktuell so, dass 3 von 4 Menschen, die pflegebedürftig sind, familiär gepflegt werden. Und das wird gerade zu großen Teilen übernommen, auch wiederum von Frauen, die ja für uns den Fachkräftemangel angeblich lösen werden. Ist ein bisschen schwierig, wenn sie in der Pflege gebunden sind. Und der Anspruch an Familienangehörige wird an der Stelle größer werden. Das heißt, was wir sehen werden, wenn wir es nicht anders organisieren, ist, dass Menschen, weil sie gerne ihre Eltern pflegen möchten oder weil sie keinen guten Pflegeplatz bekommen werden, sich um ihre Eltern oder andere Angehörige kümmern werden. Und das sind dann oftmals Erwerbstätige, die vielleicht Ende 50, Anfang 60 sind und potenziell noch einige Jahre im Job hätten, die dann anfangen, Arbeitsstunden zu reduzieren oder ganz auszusteigen. Das heißt, da fallen dann wiederum Berufstätige weg, weil Care-Aufgaben übernommen werden müssen und weil der professionelle Bereich der Pflege nicht gut genug ausgebaut ist. Deswegen.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, ist es einerseits für Sie ein wünschenswertes Modell, dass nicht alle Menschen 40 Stunden die Woche arbeiten, weil Sie eben sagen, man sollte sich breiter aufstellen, was die Eigenidentität angeht, nicht nur sich auf den Beruf fokussieren, man sollte sich auch engagieren und so weiter. Also das ist schon das, was Sie sich wünschen. Aber wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, sagen Sie, ja, aber selbst wenn man sich das nicht wünschen würde, das andere Modell, das würde auch einfach rein logistisch gar nicht klappen. Also da ist ein logistischer Denkfehler in diesem, alle sollen Vollzeit arbeiten und gerade auch die Frauen?
Also wir haben im Prinzip, wenn man es jetzt verkürzt, haben wir 2 Möglichkeiten. Wir sagen, wir behalten die 40-Stunden-Woche als Norm bei und diejenigen, die sich daran festbeißen, die geben alles andere ab.
Genau, dass man Kindergarten, also Kinderbetreuung bis 17, 18 Uhr hat. Die älteren Menschen kommen in Heim oder werden vom Pflegedienst zu Hause betreut.
Ja, aber Putzfrau. Aber die professionelle Infrastruktur haben wir nicht und das würde dann bedeuten.
Ausbauen.
Ja, mit welchen Fachkräften? Mhm. Also diejenigen, die sagen, ich verkürze meine Arbeitszeit nicht, ich möchte weiter 40, 50 Stunden die Woche arbeiten, die sagen dann ja, meine Schwiegertochter übernimmt die Pflege. Das heißt, es greift auf andere Menschen zu, die dann wiederum nicht 40 Stunden pro Woche arbeiten können. Das wäre so ein Modell, wo es einfach verschoben wird und die Leute, die die Pflege übernehmen, überhaupt nicht gefragt werden. Mhm. Das wird quasi zugewiesen. Und so ist es ja gerade. Darüber drängen wir ja Frauen in Altersarmut, weil vorausgesetzt wird, dass sie es gut und gerne machen. Und das Modell, was mehr Selbstbestimmung für alle ermöglichen würde, wäre eben zu sagen, Care-Verantwortung zu übernehmen, gehört zum Leben genauso dazu, wie einen Beruf zu ergreifen. Und alle beteiligen sich daran und wir versuchen es gerecht zu gestalten. Das geht aber nur, wenn wir die Erwerbsarbeitszeiten für alle ein bisschen verkürzen, beziehungsweise diejenigen, die gerade nicht so viel arbeiten, die könnten vielleicht auch erhöhen, sodass sich das auf einem ähnlichen Niveau für alle einpendeln könnte, beispielsweise eine 30-Stunden-Woche für alle. Und dann hätte man einen ganzheitlicheren Blick auf Gesellschaft. Also es würde immer noch gearbeitet und man kann ja auch mit viel Leidenschaft und Elan in einer 30-Stunden-Stelle arbeiten. Das hat ja nichts mit dem Interesse am Job zu tun. Und es könnten sich eben aber alle auch an Kindererziehung, Pflege, Ehrenamt, politischem Engagement beteiligen.
Sie haben jetzt gesagt, alle sollten dann ungefähr so 30 Stunden arbeiten und diejenigen, die gerade mehr arbeiten, weniger. Also diejenigen sind ja vor allem eigentlich Männer. Ja, also wenn man sich die Zahlen anguckt, ja, die Zahlen vom Statistischen Bundesamt zur Elternerwerbstätigkeit, dann haben 2022 nur 8% der Männer in Teilzeit gearbeitet, aber 71,5% der Mütter. Das ist ja eine beeindruckende Zahl. Also das ist so ein bisschen das, wo Sie ansetzen würden, das anzugleichen.
Ja, weil es würde eine viel durchlässigere und gleichberechtigte Gesellschaft schaffen. Wir diskutieren ja in der Gleichstellungspolitik seit Jahrzehnten, wie lässt sich der Gender Pay Gap beheben. Der lässt sich nicht beheben, solange die Zahlen so sind, wie Sie gerade vorgelesen haben. Wenn Männer überwiegend in Vollzeit arbeiten und kein Stück reduzieren, dann ist aufgrund der vielen Care-Aufgaben der Spielraum für Mütter und pflegende Angehörige Arbeitszeiten zu erhöhen, ist einfach nicht da. Also wir müssen uns quasi aufeinander zubewegen.
Aber wenn die Männer nicht wollen. Also denn Sie haben das Elterngeld vorhin als ein Positivbeispiel angeführt, wo man sieht, aha, das bringt was. Aber weiß ich nicht, wenn man sich das genauer anguckt, dann sieht man auch, in den letzten Jahren hat sich nicht so viel geändert und es stagniert auf einem ungleich verteilten Niveau, wer wie viel Elternzeit nimmt. Auch dazu habe ich mal ein paar Zahlen. Also seit 2016 hat sich an der Bezugsdauer des Elterngelds bei Männern kaum was geändert. Sie liegt bei 3,6 Monaten. Frauen dagegen gehen im Schnitt für 14,6 Monate in Elternzeit. Das sind ja gravierende Unterschiede. Und vielleicht möchten die Männer einfach nicht und vielleicht möchten die Frauen auch einfach nicht.
Ja, ganz so drastisch würde ich es nicht ausdrücken, aber also das ist tatsächlich ein Unterkapitel im Buch. Das habe ich überschrieben mit der Frage, wollen Männer Care arbeiten? Und ich glaube, die Frage muss man stellen. Und ich würde mir das in der Gleichstellungspolitik wirklich auch als offene Frage wünschen, weil wir haben eine sehr einseitige politische Diskussion, wo wir gerade immer wieder hören, Frauen müssen mehr erwerbsarbeiten für Fachkräftemangel, für ihre Rente. Wir hören aber aus der Gleichstellungspolitik nie, wir wollen den Teilzeitanteil bei Männern erhöhen oder wir geben uns wirklich als Ziel, dass diese mickrigen Werte bei der Elternzeit endlich mal hochgehen. Wenn sich in 10 Jahren bei der Elterngeldbeteiligung, bei der Bezugsdauer nichts tut, wäre das ja eigentlich ein Signal an die Politik zu sagen, die Elterngeldregelung, die wir haben, die trägt nicht zu mehr Gleichberechtigung bei. Wir müssen was anders machen.
Aber vielleicht wollen es die Menschen ja auch nicht. Also ist nicht gerade der.
Aber dann können wir nicht sagen, dann kann man nicht sagen, die Altersarmut müssen Frauen individuell beheben, indem sie mehr arbeiten. Wenn wir gleichzeitig tolerieren, dass Männer sich nicht bewegen, dann kann man ja nicht, also Gleichberechtigung ist ja nicht, dass nur eine Gruppe sich bewegt. Mhm. Man kann nicht sagen, Frauen müssen jetzt alle in Vollzeit, wenn Männer sich gleichzeitig nicht
also
bewegen.
Das heißt,
da müsste der politische Gestaltungsanspruch, also der politische Gestaltungsanspruch muss sich ja an beide richten, sonst
der müsste dann quasi
fordern wir immer nur Frauen zur Veränderung auf und sagen, nee, Männer wollen sich nicht verändern, die lassen wir in Ruhe. Aber die Frauen müssen sich verändern. Das ist ja ein komplettes Ungleichgewicht.
Also da müsste man quasi sagen, dann gleicht man die Altersarmut, also dann akzeptiert man, dass die Gesellschaft es so möchte und dann gleicht man die Altersarmut bei Frauen aus.
Genau, als also man könnte den Sexismus aus dem Rentensystem nehmen, indem man sagen würde, dass Frauen Teilzeit arbeiten, geht darauf zurück, dass sie gesellschaftlich notwendige Arbeit übernehmen und das wird ausgeglichen, indem man so tut, als hätten sie ihr Leben lang Vollzeit gearbeitet. Mhm. Wäre eine Möglichkeit im Rentensystem. Ich denke aber, dass wir eben auch einfach gesellschaftlichen Druck sehen, der auch Männer in andere Erwerbsmodelle zwingt. Weil es ja so ist, dass eben auch in der Gruppe der älteren Menschen teilweise dann Familien existieren, in denen nur ein Sohn da ist oder in denen nur zwei Söhne da sind. Es sind ja auch einfach weniger Erwachsene in der Generation unter den Älteren. Es sind nicht
weniger Kinder da, die sich um die pflegebedürftigen Eltern kümmern
können. Mhm. Es gibt eben teilweise nur Söhne. Es gibt sehr viel mehr alleinstehende Menschen. Das heißt, dass man für die Pflege dann auch nicht auf die Schwiegertochter zugreifen kann. Das heißt, im demografischen Wandel werden auch sehr viel mehr Männer pflegen müssen, weil es nicht anders geht, weil ihre Eltern auf sie angewiesen sind. Und dann werden wir eine Veränderung durch diesen gesellschaftlichen Druck sehen. Und ich denke, dass es besser ist, das politisch zu begleiten und zu thematisieren, weil ansonsten werden eben da auch Männer unfreiwillig aus ihren Jobs gedrängt. Vielleicht ist das der Moment, in dem sie sich organisieren. Aber in dem Moment, wo wir Pflege nicht stärker gestalten, bedeutet sie eben auch immer ein Armutsrisiko. Und ich möchte da gern die Frage in den Raum stellen, was das eigentlich heißt für soziale Beziehungen, wenn wir sowohl eigene Kinder als auch Angehörige und Eltern vor allem aus der Perspektive des finanziellen Risikos betrachten und das nicht übernehmen wollen, weil es uns beruflich schadet. Das steht ja eigentlich guten zwischenmenschlichen Beziehungen im Weg.
Ich insistiere da deswegen so ein bisschen drauf, auf dem vielleicht wollen die Männer einfach nicht, weil man ja gerade an dem ja doch beeindruckenden Gegenwind, der den Grünen entgegenschlägt, merkt, was für eine starke Ablehnung das bei Menschen hervorrufen kann, wenn sie das Gefühl haben, mir wird wirklich in meinem Alltag vorgegeben, wie ich zu leben habe, wie ich heizen soll, wie ich zur Arbeit komme.
Also man müsste da wirklich noch mal stärker in die Forschung zu Wünschen an Partnerschaft und Care gehen, weil es gibt seit Jahren immer wieder Zahlen, die zeigen, dass heterosexuelle Paare eigentlich gleichberechtigt leben wollen. Also sie sagen es häufig vor dem ersten Kind, nach dem ersten Kind auch noch, dass sie es irgendwie gleichberechtigt hinkriegen wollen. Wir sehen aber an den Erwerbskonstellationen, dass es nicht klappt. Also dass
aber
die
vielleicht
Absicht
ist das
nicht
ja
übersetzt
auch
werden kann. Und da wäre dann eben die Frage, behauptet man nur in Umfragen, man möchte gleichberechtigt leben.
Genau, das wäre mein Gedanke.
Und will es dann gar nicht oder scheitert es wirklich an den Strukturen? Also das interessiert mich auch. Also es gibt auch Studien für Deutschland, die zeigen, dass selbst junge Männer immer noch die Erwartung haben an eine potenzielle Partnerin, dass die im Fall der Familiengründung ihre beruflichen Wünsche zurückstellt. Was natürlich auch irgendwie eine bittere Erkenntnis über gleichberechtigte Partnerschaft ist, wo, wenn die Ergebnisse so sind, wie sie sind, man dann jungen Menschen wirklich sagen muss, so ihr prallt da mit unterschiedlichen Vorstellungen aufeinander und es ist nicht ganz kompatibel. Mhm. Und da müssen Aushandlungen passieren, wie wird dann wirklich dann Arbeit verteilt. Und wenn wir tatsächlich auch in den jüngeren Altersgruppen der Männer eher noch Männer haben, die sagen, nee, mir steht es zu, mich beruflich auszuleben und ich möchte gar nicht, dass meine Partnerin das auch kann, dann wird das vielleicht auch dazu führen, dass Frauen und Männer gar nicht mehr so oft zusammenkommen oder auch gar nicht mehr so oft Familie miteinander gründen. Das ist übrigens auch ein Ergebnis, was in der letzten Vermächtnisstudie von Jutta Almendinger herausgekommen ist, dass jüngere Frauen sagen, dass sie anderen Frauen eher von Kindern abraten und ihnen eher raten, sich auf den Beruf zu fokussieren. Mhm. Also in der Gruppe der jüngeren Frauen nach wie vor eine sehr starke Wahrnehmung vorhanden ist, dass Beruf und Familie gemeinsam miteinander nicht geht. Mhm. Was ich in Bezug auf, ich gestalte mein Leben frei und ich habe wirklich die Wahl, eine traurige Erkenntnis über unsere Gesellschaft finde, weil man, also aus meiner Sicht, sollte beides gehen und man sollte sich als Frau heute nicht weiterhin entscheiden müssen, möchte ich das eine oder das andere, aber das ist, was jüngere Frauen gerade wahrnehmen.
Wir haben jetzt viel über Probleme gesprochen, wir haben schon angesprochen, dass Sie sagen 40-Stunden-Woche für alle, da ist was faul in der Rechnung. Was wäre denn das Modell, was Sie sich wünschen würden oder was wäre Ihr Lösungsvorschlag für mehr Zeitgerechtigkeit?
Also es gibt mehr als eine Lösung, bei der man ansetzen kann. Der große Hebel aus meiner Sicht ist aber eine generelle Verkürzung der Arbeitszeiten oder eben eine neue Vollzeitnorm. Und anders als es gerade so gerne behauptet wird, bricht dann auch nicht sofort die Wirtschaft zusammen. Weil das würde davon ausgehen, dass gerade alle Erwerbstätigen in Vollzeitstellen arbeiten. Das tun sie nun mal nicht. Das heißt, da ist schon Raum, um Arbeitszeit gerechter zu verteilen, ohne dass das gesamte Arbeitsvolumen in Deutschland sinkt. Also das könnte man relativ konstant halten. Da geht es auch viel um Qualifizierung und Menschen aus geringfügiger Beschäftigung in bessere Arbeitsverhältnisse bringen. Damit würde für einen Teil der Menschen Zeit frei werden, um sie anders zu nutzen. Aber die politischen und gesellschaftlichen Möglichkeiten sind wirklich vielfältig. Das ist die angesprochene lokale Zeitpolitik, die eben wirklich guckt, wie kommen Menschen zur Arbeit, können sie digital arbeiten, ist die Kita wirklich fußläufig, können die Kinder da selbstständig hingehen, ist der öffentliche Nahverkehr gut ausgebaut in einer hohen Taktung. Das sind Sachen, da kann man wirklich sehr pragmatisch politisch rangehen und mehr Freiräume für Menschen schaffen. Das ist keine Utopie, dass wir irgendwann tatsächlich, was in der Soziologie als Zeitwohlstand bezeichnet wird, erreichen. Aber man muss einfach ja viele Dinge klüger organisieren und mit dem Ziel auch Zeitwohlstand zu schaffen und es nicht als unveränderlich voraussetzen, dass Menschen so lange Pendelwege haben.
Sie sind ja auch eine Expertin für Digitalisierung. Sehen Sie denn in KI eine Chance? Also dass dadurch, dass KI uns vielleicht ganz viele Routineaufgaben an der Arbeit auch abnimmt, da ist ja einerseits die Angst, dass unglaublich viele Menschen arbeitslos werden, aber bietet es vielleicht auch die Chance, dass man das Leben anders organisiert?
Also diese Diskussion nehme ich sehr ambivalent wahr, weil wir blicken ja auf eine lange Geschichte von technologischem Fortschritt zurück. Und der 8-Stunden-Tag ist über 100 Jahre alt. Also wir konnten in den letzten 100 Jahren nicht beobachten, dass technologischer Fortschritt tatsächlich zu einer Arbeitszeitverkürzung geführt hat. Und das liegt aber im Prinzip an uns, die das gestaltet haben. Also wir hätten die technologischen Fortschritte dafür nutzen können und sagen können, wir reduzieren deswegen die Arbeitszeit, weil bestimmte Prozesse einfach schneller gehen. Und ich denke, das wird die gleiche Frage bei KI sein. Also KI ist auf jeden Fall die Möglichkeit, viele Arbeitsprozesse kürzer zu gestalten und uns Arbeit abzunehmen. Aber man muss sich dann auch wirklich innerhalb der Arbeitsorganisation entscheiden und sagen, wir machen das jetzt. Die Zeit, die da gewonnen wird, die geben wir Beschäftigten zurück und die klatschen wir ihnen nicht mit neuen Aufgaben frei. Das Gleiche kann man übrigens sehen für Haushalte. Das ist auch gut erforscht, wo man eigentlich davon ausgehen könnte, die Arbeit in Privathaushalten wird weniger durch Einführung von Waschmaschinen, Spülmaschinen, Staubsaugerrobotern.
Thermomix,
auch super Beispiel. Und man konnte aber sehen, dass das nicht passiert ist, sondern dann die Ansprüche an Sauberkeit und andere Dinge gestiegen sind und man dann eben jeden Tag mit einem super sauberen Hemd zur Arbeit erscheinen muss und die Sauberkeitsstandards in den Wohnungen einfach nach oben gestiegen sind, wo ja auch wieder wir Menschen eigentlich was verändern könnten und eine ganz aktive Rolle haben, indem wir die Ansprüche gesteigert haben und nicht an einem Punkt mal locker gelassen haben und gesagt haben, so wir waschen dann halt einmal pro Woche, super, dass die Waschmaschine da ist und gehen auch mal mit einem Fleck auf dem Pulli in die Schule.
Wir haben jetzt viel über Ihr Buch Alle Zeit gesprochen. Hier im Podcast gucken wir aber auch immer ein bisschen auf die Lebenswege von Menschen, auf Entscheidungen, die sie getroffen haben, wieso sie die getroffen haben. Und deswegen würde mich ganz praktisch interessieren, Sie sind selbstständig. Wie organisieren Sie sich da? Also arbeiten Sie von zu Hause aus oder sind Sie in so einer Bürogemeinschaft?
Während ich das Buch geschrieben habe, war ich in einer Bürogemeinschaft, die praktischerweise neben der Kita meines jüngeren Kindes lag. Das war ganz gut, aber als dann das Buch rauskam, habe ich das Büro gekündigt, weil ich so viel auf Lesereisen und Interviews oder auch Podcasts war, dass ich in dem Büro maximal einmal pro Woche noch war. Das hat sich nicht mehr gelohnt, deswegen arbeite ich gerade von zu Hause aus, was sich für mich dann zeitlich wieder auswirkt, weil Kita und Schule sind relativ weit von meiner Wohnung entfernt. Und wenn ich morgens einmal die Runde Kita und Schule habe, dann brauche ich über eine Stunde, bis ich wieder zu Hause bin. Und das zweimal am Tag sind so 3 Stunden, die ich dann nur mit Wegen verbringe. Deswegen wäre ich großer Fan davon, wenn Städte und Kommunen anfangen würden, ähnlich wie bei den Grundschulplätzen, Kitas wohnortnah zuzuteilen.
Mhm. Sie haben auch schon erwähnt, dass Sie alleinerziehend sind. Und ich habe auch gelesen, dass Sie in einem Patchwork-Familiennetzwerk leben. Könnten Sie uns darüber noch mal was erzählen und vielleicht auch, inwiefern dieses Modell jetzt Lebenszeit bringt oder Lebenszeit kostet für die Beteiligten?
Also aus einer zeitlichen Perspektive ist Kinder getrennt zu erziehen eigentlich eine ganz gute Idee. Was dann wiederum schade ist, weil ich glaube, man könnte es auch vor Trennung zeitlich so organisieren, dass Menschen nicht in Überlastung geraten. Aber meine Kinder wohnen bei mir im Wechselmodell.
Also Sie haben 2 Kinder, ne?
Ich habe 2 Kinder. Und es ist nicht so, dass wie manche Familien wir einen wöchentlichen Wechselrhythmus haben, sondern wir wechseln in der Mitte der Woche. Das heißt für mich aber, dass ich feste, freie Abende habe. Also ich habe Mittwoch und Donnerstagabend sind die Kinder nie bei mir. Das sind beispielsweise Abende, die ich dann für berufliche Termine verplanen kann oder wo ich fest weiß, da kann ich meine Freundinnen treffen. Und das heißt, ich habe die Kinder ein bisschen mehr als 50%. Ich habe theoretisch dann ungefähr 50% Zeit ohne Kinder, die ich eben dann ja unabhängig von den Bedürfnissen der Kinder gestalten kann. In der Pandemie war das hervorragend, da sind wir auf einen wöchentlichen Rhythmus gegangen und das war sicherlich für uns einfacher als Eltern, die sich permanent um die Kinder gekümmert haben, weil wir einfach Erholungspausen drin hatten. Und wir sind in unserer Familienkonstellation jetzt insgesamt, ich würde sagen, 5 bis 6 Erwachsene. Wir haben auch einen Großvater in der Stadt, der mithilft. Das heißt, wir haben einfach mehr als 1 oder 2 Personen zur Verfügung, die sich um die Kinder kümmern kann, die ansprechbar ist bei Kindkranktagen. Wir haben eine Aufteilung, wer die Zahnarzttermine und wer die normalen Kinderarzttermine.
Aber diese ganze Koordination.
Genau.
Also das ist, oder? Das
käme dann
Irrsinn.
Wieder hinzu. Genau. Also das hat sich jetzt über die Jahre auch gut eingespielt, aber das käme quasi als Managementaufgabe oder wie man sie auch immer nennen möchte, kommt das hinzu, dass wir das eben gut planen und absprechen. Und das ist aus meiner Sicht auch über die Jahre gewachsen, ist auch emotionale Arbeit, dass es dann irgendwann gut läuft. Aber es schafft dann punktuell eben auch Entlastung oder ermöglicht eben dann Eltern auch einfach mal nur zu zweit in Urlaub zu fahren, ohne Kinder, weil die Kinder eben anderweitig betreut sind.
Und auf Ihren Lebensweg blickend als Feministin, ich habe im Spiegel gelesen, dass Sie aus dem katholischen Sauerland kommen und es gibt eine Anekdote, die Sie da immer mal wieder erzählen, nämlich, dass Sie nicht Messdienerin werden konnten, Ihr Bruder aber schon. Das war damals irgendwie wohl noch so geregelt, dass Mädchen nicht Messdienerin werden konnten und das so der Start Ihres Ungerechtigkeitsempfindens war. Und ich habe mich gefragt, ob es weitere Punkte in Schule, Studium gab, die Sie da geprägt haben, die Sie auf diesen Weg geführt haben?
Ja, das war tatsächlich die katholische Kirche, die mich sehr früh zum Feminismus gebracht hat, weil ich das einfach nicht verstanden habe, dass Frauen da willkürlich von Ämtern ausgeschlossen werden. Und da hatte auch niemand eine gute Antwort drauf. Ich glaube, das prägt dann schon so einen kritischen Blick auf die Welt. Aber wenn ich danach die Schulzeit betrachte, bin ich in der Phase groß geworden, wo, es waren so die 90er, 2000er, wo Mädchen ja immer gesagt worden ist, du kannst alles werden, was du willst. Und wie das dann später im Erwachsenenalter aussieht, das bekommt man als Mädchen ja überhaupt nicht mit. Man erlebt dann eigentlich auch stärker in der Schule, was ja aktuell auch immer als Geschlechterungleichheit diskutiert wird, dass Mädchen in den Schulen sehr viel besser abschneiden, die besseren Noten haben und dann erstmal in dem Glauben in die Welt gehen, das läuft schon alles und ich habe keinen Nachteil. Ich habe das dann wirklich wieder erst mit Eintritt in die Berufswelt gemerkt, dass es da doch Sexismus gibt, dass wirklich auch unterschiedliche Gehälter gleich in Einstellungsgesprächen angeboten werden, wenn man sich unterhält. Und das dann miteinander übereinzubringen, so diesem Glauben, wir sind ja eigentlich schon gleichberechtigt als Mädchen, und dann sehr schnell zu merken in den ersten Jobs, dass es überhaupt nicht so ist. Das hat mich nachdenklich gemacht oder auch wütend. Und da frage ich mich auch immer, wie kriegt man dieses Wissen eigentlich früher vermittelt oder wie löst man es endlich nachhaltig auf?
Planen Sie denn, oder was sind denn Ihre Pläne jetzt für 2024 oder auch für die nächsten Jahre? Würden Sie gerne wieder in eine Festanstellung gehen? Wollen Sie ein neues Buch schreiben? Was sind Ihre Projekte?
Ich denke tatsächlich ab und an darüber nach, möchte ich nochmal in eine Festanstellung gehen oder bleibe ich selbstständig? Und ich bin da eigentlich ambivalent, also ich kann mir beides vorstellen. Was mir in der Selbstständigkeit fehlt, ist regelmäßig mit einem festen Team zu arbeiten. Und ich mag insbesondere die Arbeit mit Jüngeren. Also ich habe wirklich immer gerne mit PraktikantInnen, VolontärInnen oder jüngeren KollegInnen gearbeitet, weil man zum einen von den Jüngeren sehr viel lernt und weil ich das mag, Wissen weiterzugeben und Menschen dabei zu begleiten, wie sie an den beruflichen Aufgaben wachsen. Gleichzeitig bietet mir die Selbstständigkeit sehr viele Freiräume, sehr selbstbestimmt meine Themen zu wählen, sehr zeitsouverän zu arbeiten und wirklich zu entscheiden, wann ich arbeiten möchte, das gut auf die Kinder abzustimmen, was in der Festanstellung auch gar nicht so einfach wäre. Und ich mag das Reisen schon auch. Also es ist anstrengend, aber ich genieße wirklich, gerade bei den Lesungen und Vorträgen mit Menschen ins Gespräch zu kommen, weil es eigentlich die Gespräche sind, aus denen man dann wiederum auch neue Ideen zieht. Und ich habe jetzt wahrscheinlich in der Summe mit dem Buch über 100 Lesungen gemacht und es ist immer noch spannend. Also es wird nicht eintönig, weil was die Gäste da so mitbringen als Perspektiven, Fragen und eigenen Ideen ist immer wieder sehr abwechslungsreich und überraschend.
Und was machen Sie mit diesen Impulsen? Also haben Sie da irgendwas geplant oder muss das jetzt erst noch sacken?
Ich hoffe, dass sich daraus irgendwann eine neue Buchidee ergeben wird, weil das war bei dem jetzigen Buch auch so, dass ich lange nicht wusste, was wird das Thema, wenn ich mal ein Buch schreibe, und sich das irgendwann ergeben hat. Also ich konnte irgendwann in den Texten und was ich so an Gesprächen gesammelt hatte, den roten Faden sehen. Und ich erhoffe mir, dass das wieder auf ähnliche Weise läuft, dass ich eben in den Gesprächen mit Menschen vor Ort Muster erkenne oder Fragen, die immer wieder auftauchen, aus denen ich dann was Neues ableiten werde. Ich habe in den letzten Wochen fast als eine Art Notwehr gedacht, ich brauche unbedingt eine neue Buchidee, damit ich wieder mehr in Berlin bin. Weil was ich schon merke, ist, dass bei den ganzen Abendveranstaltungen, Lesungen sind ja typischerweise abends, die an meinen kinderfreien Abenden sind, mir darüber die Zeit für Freundinnen und Freunde in Berlin verloren geht. Und davon hätte ich gerne mehr. Das ist eigentlich so mein Plan für dieses Jahr oder mein zeitliches Vorhaben, dass ich meine Freundinnen und Freunde wieder wesentlich mehr sehe.
Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg bei diesem Vorhaben und danke für das Gespräch.
Dankeschön.
Das war die Folge FAZ Beruf und Chance, wie Arbeit glücklich macht, mit Theresa Bücker. Mit vielen ihrer Thesen steht sie konträr zu den Forderungen zum Beispiel auch von Bundeswirtschaftsminister Habeck. Der hat kritisiert, dass zu viel für immer weniger Arbeit gestreikt wird. Auch bei uns in der Zeitung wird der Trend zu Teilzeit- und Viertagewoche durchaus kritisch gesehen. Einige Artikel dazu stelle ich Ihnen in die Shownotes. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Eine neue Folge FAZ Beruf und Chance gibt's dann wieder in 2 Wochen.